Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich habe dieses Was kann der, was ich nicht kann mit dieser Line von Shindy aus seinem Track Märchen schreibt die Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich wirklich auf meinen heutigen Gast, denn es fällt genau in diese Rubrik Was kann der, was ich nicht kann, denn ich habe Nadine Wollenhaupt zu ihrem ersten Podcast überredet mit tatkräftiger Unterstützung von Sebastian Döring von der Techniker Krankenkasse, der den Kontakt hergestellt hat. Und Nadine ist Gesundheitsdesignerin mit einem Fokus auf Schlafdesign. Und das Thema passt hervorragend. Zum einen, weil ich selber gerade wieder Schlafstörungen habe und sozusagen in ihrem Wording kein Schlafheld bin. Und weil ich weiß, aus meiner eigenen Historie und durch viele, viele Gespräche mit ganz, ganz vielen Unternehmern, dass diese auch immer wieder mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Deswegen ein sehr, sehr spannendes Thema, wie man mit aufkommenden Schlafstörungen umgeht. Freut euch auf den Real Talk mit Nadine, denn sie gibt ganz, ganz, ganz viele Tipps, wenn ihr jetzt davon betroffen seid. Und nach dem Real Talk hören wir uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder. Jetzt erst einmal viel, viel Spaß mit dem Real Talk mit Nadine. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Nadine ist bei mir, Nadine Wollenhaupt. Sie ist ihres Zeichens Gesundheitsdesignerin, steht zumindest auf ihrer wunderschönen Visitenkarte, die designt ist von Das beste Pferd im Stall, können wir mal sagen. Schöne Grüße an der Stelle. Müssen ja ein bisschen lokal hier auch bleiben. Ist eine Werbeagentur aus Kassel. Und Nadine habe ich kennengelernt über Sebastian Döring, den ihr auch schon alle kennt, wenn ihr fleißige Hörer dieses Podcasts seid. Also auch schöne Grüße an Sebastian. Und das ist ja immer ein sehr schönes Netzwerk mit der Techniker Krankenkasse. Du warst ja dann auch bei Hardy bei dem Meetup auf dem Vortrag. Das ist immer sehr schön, wenn man merkt, dass Netzwerke so hervorragend funktionieren. Und wir wollen uns heute mal einem Thema nähern, was vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein bisschen seltsam klingt, jetzt im Rahmen dieses Podcasts, was aber sehr wichtig ist. Und das ist jetzt, ich sag mal, grob das Thema Gesundheit. Also sollte natürlich jedem wichtig sein und am Herzen liegen. Aber auch so ein bisschen die Frage, was hat das vielleicht jetzt hier in so einem businessorientierten Podcast zu tun? Und da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Ich würde dich vielleicht, liebe Nadine, ganz gerne einfach mal bitten, ganz kurz mal so zu sagen, was du so machst als Gesundheitsdesignerin und kannst gleich, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich da auch ein bisschen noch weiterentwickelst, einfach mal so was Status Quo gerade bei dir ist und was vielleicht auch die Zukunft ist, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
Ja, vielen Dank für die liebe und tolle Vorstellung. Genau, also hallo an alle, Nadine, mein Name, die Gesundheitsdesignerin. Ja, was mache ich da? Ist so ein neumodischer Kram, wie ich jetzt schon oft gehört habe. Gesundheitsdesign steht dafür, dass ich versuche, die Gesundheit auf eine moderne Art und Weise wieder ein bisschen nahbarer zu machen und greifbar, gerade im betrieblichen Kontext. Also ich bin gelernte Physiotherapeutin und betriebliche Gesundheitsmanagerin. Und wie du eben schon gesagt hast, Thorsten, über den Basti Döring von der Techniker Krankenkasse habe ich in den letzten 2 Jahren schon sehr, sehr viel Luft schnuppern dürfen in dem betrieblichen Bereich, betriebliche Gesundheit, und habe da einfach gemerkt, wie wichtig es ist, neue Ansätze zu finden, die eben nicht abgerockt sind, die jeder schon gehört hat, wo jeder erstmal abwinkt und sagt, ja, kenne ich schon. Und ja, da kommen wir zu dem Thema Schlaf. Wie du eben schon gesagt hast, ein eher merkwürdiges Thema, aber tatsächlich ein Thema, was alle anderen Gesundheitsthemen verbindet. Also Thema Schlaf. Gesunder Schlaf hängt immer zusammen mit Bewegung, mit Ernährung, mit mentaler Gesundheit, meinem Stressverhalten, meiner Organisation im Tagesverlauf. Und gerade wenn wir davon sprechen in Richtung Gründer, Startups, Menschen, die eben beruflich sehr stark eingespannt sind, also einen Leistungsdruck haben, Performance-Druck haben, da kommt der Schlaf heutzutage einfach zu kurz. Und mit diesem Thema versuche ich da anzusetzen, wo viele Stellschrauben gerade einfach so ein bisschen ja zerrüttelt sind, wo nicht mehr der Bedarf von den Menschen gesehen wird und das Ganze eben dann im betrieblichen Kontext. Ja, und da habe ich mit der Techniker Krankenkasse eben einen starken Partner an meiner Seite, die mich supporten. Und was du eben gesagt hast, Netzwerkarbeit betreibe ich schon in den letzten 7 Jahren und jetzt zahlt sich das tatsächlich aus, weil ich einfach merke, ja, in dem Moment, wo man ins Gespräch kommt, wie bei uns jetzt auch, es ist so ein fließender Übergang, der mit Leichtigkeit verbunden ist, wo ich mich manchmal frage, kann das jetzt eigentlich sein, dass ich zum Beispiel hier sitze? Ja, und genau, Netzwerk ist für mich auch das A und O. Und ja, von daher vielen Dank, dass ich heute auch da sein darf. Und
ja, sehr gerne. Ja. Aber den Dank muss man natürlich an Sebastian geben, der ist wirklich ein hervorragender Netzwerker. Also richtig. Durch ihn sind, glaube ich, schon locker 3 Podcast-Folgen hier zustande gekommen. Du bist ja selber selbstständig jetzt, ne? Auch. Wie lange bist du jetzt selbstständig?
Genau, also tatsächlich seit 7 Wochen jetzt erst. Also ja, ganz
Glückwunsch.
Frisch. Dankeschön. Genau, also ich habe getauscht quasi meinen Hauptjob als angestellte Physiotherapeutin. Ist jetzt in den Hintergrund getreten. Das mache ich aber immer noch einmal in der Woche, weil ich den Beruf einfach auch liebe. Und da in Richtung Gesundheit natürlich auch täglich verbunden bin. Genau, und seit 7 Wochen jetzt in der Selbstständigkeit, von daher betrifft mich dieses Thema auch privat natürlich. Ich bin auch Mama von einem 3-jährigen Sohn und da lernt man, sich gut zu organisieren und wie wichtig zum Beispiel der Schlaf eben auch ist.
Ja, ja. Jetzt kann das Kind natürlich auch noch einen Einfluss auf den Schlaf haben.
Richtig, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Auch die Erfahrung musste ich machen, was mich dann auch letztes Jahr tatsächlich zu diesem Thema nochmal deutlich mehr bewogen hat, weil ich selber die Auswirkungen von einem langfristigen Schlafmangel kennengelernt habe und was das mit meiner Psyche und auch meinem Körper gemacht hat. Von daher von beiden Seiten einfach, ja, diese Erfahrung und auch der Bedarf, warum das Thema Schlaf jetzt bei mir so in den Vordergrund gerückt ist.
Ja, du hast mir gerade im Vorgespräch ja schon gesagt, bevor wir dann wirklich in das Thema einsteigen, dass du jetzt nach 7 Wochen Selbstständigkeit dich ja auch dazu entschlossen hast, dich dann auch, ich sag mal, nochmal weiterzuentwickeln. Und du wirst ja dich noch mit einem Geschäftspartner zusammen tun, um weitere Felder zu bearbeiten. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
Richtig, genau. Also es hat sich ergeben tatsächlich mit dem Lukas Fricke. Den habe ich kennengelernt über die Agentur Bestes Pferd im Stall, der damals mit mir zusammen das Markendesign und auch meine Positionierung erarbeitet hat. Und das hat halt sehr gut gematcht. Wir hatten einen guten Flow und da wird es jetzt in Zukunft in Richtung Führungskräfteentwicklung gehen, dass wir uns quasi die Zielgruppe nochmal genauer rauspicken und sagen, ja, genau da ist eben auch ein Bereich, wo man im betrieblichen Kontext ansetzen muss, dass die Führungskräfte wieder ein besseres Selbst- und Gesundheitsmanagement bekommen mit all diesen Themen, aber eben auch verbunden mit den betrieblichen Sachen, also Führungsstil, gesunde Führung, aber von einer anderen Seite aufgerollt und deutlich ganzheitlicher. Und genau, das wird die Zukunft sein. Das heißt, das Thema Schlaf wird einen hohen Stellenwert haben, aber es wird sich erweitern, dass wir eben tatsächlich ganzheitlich für betriebliche Bereiche, betriebliches Gesundheitsmanagement einen absoluten Mehrwert schaffen. Ja,
ja, cool. Und als Sebastian auf mich zukam und meinte, hätte ich da kennengelernt und würde ja auch schon länger mit dir irgendwie zusammenarbeiten, dich einbinden, und mir dann sagt, es geht um das Thema Schlaf, habe ich sofort gedacht, ey, das ist echt ein cooles Thema für Selbstständige, weil man hört es ja so oft einfach, ne, ich kann nicht mehr gut schlafen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also entweder, weil jetzt es vielleicht gerade nicht so läuft, man dann vielleicht Geldnot hat oder Existenzängste. Es gibt, und das sagt, glaube ich, jetzt tatsächlich auch die Statistik und die Wissenschaft, dass gerade Frauen häufiger Probleme haben, Kredite aufzunehmen.
Gerade wenn es über bestimmte Höhen gibt, irgendwann habe ich mal eine Studie gelesen, gerade wenn es über 50.000 Euro geht, dass dann Frauen tatsächlich schlechter schlafen können, nagelt mich jetzt bitte nicht fest auf diese Studie, ich sage das jetzt mal, ist jetzt nicht originalgetreu zitiert, aber es gibt verschiedene Auslöser, warum gerade im Kontext von Selbstständigkeit Menschen dann sagen, hey, irgendwie schlafe ich nicht mehr so richtig gut, ich kenne diese Zeiten auch, ich bin ja jetzt ein bisschen länger als du selbstständig und ich habe ja schon in vielen Podcast-Folgen gesagt, es gibt immer diese Wellenbewegung, also Lebenszyklus, Höhen, Tiefen, da muss man halt durch und gerade in den Tiefen erwischt sein wieder, dass man dann echt Probleme hat zu schlafen und das ist ja, wie du auch schon kurz gesagt hast, dann aus so einem Teufelskreis kommt man dann rein, ne? Wenn man nicht gut schläft, verstärkt sich, so ist mein Empfinden immer, ja auch alles andere, Stresslevel steigt, man ist nicht mehr richtig aufnahmefähig, nicht mehr richtig bei der Sache. Von daher finde ich es cool, dass wir das Thema einfach mal angehen und du vielleicht auch den Zuhörern dann einfach mal Tipps geben kannst, wie man da besser mit umgehen kann, wenn man jetzt selber feststellt, okay, ich schlafe nicht mehr richtig. Mhm. Wie würdest du da generell vorgehen, wenn jetzt einer dir gegenüber sitzt und sagt, hey, ich habe da echt Probleme mit dem Schlafen?
Mhm. Genau, also das Thema Schlaf ist tatsächlich etwas, was, also man kann es jetzt nicht festnageln, auf wie viel Prozent Frauen, wie viel Prozent Männer. Es ist mittlerweile ein allgemeingültiges Problem, nicht nur in Deutschland. Also fast jeder Vierte in Deutschland hat starke Schlafprobleme. Also wir reden da wirklich von 25%, die mit Schlafproblemen zu tun haben, Probleme haben. Und davon haben 10% dauerhaft Schlafprobleme. Also die kommen aus diesem Kreislauf, aus diesem Zyklus einfach nicht raus, weil sich dementsprechend, was du sagst, diese ganzen Probleme aufstauen. Sie kommen einfach nicht raus. Und
kann ich kurz eine Frage stellen? Wie sind bei dir Schlafprobleme definiert? Also wie äußern sich Schlafprobleme?
Genau, also bei den Schlafproblemen muss man unterscheiden. Es gibt einige Arten an Schlafstörungen. Und ein kurzzeitiges Schlafproblem, dass man mal über 2-3 Tage einfach nicht gut schläft, ist noch keine Schlafstörung. Das schon mal vorneweg. Also wenn ich gerade mal vielleicht eine Phase habe, wo ich nachts aufwache, nicht sofort wieder einschlafe, ist über einen kurzen Zeitraum kein Problem. Dann gibt es allerdings die sogenannten Insomnien. Also das sind diese Durch- und Einschlafstörungen. Das ist tatsächlich etwas, was auch mit Tests gezeigt werden kann. Also wenn du mir jetzt sagst, du liegst abends 2 Stunden im Bett, du kannst einfach nicht abschalten, du kommst nicht zur Ruhe, du schläfst nicht ein oder du sagst mir, dass du seit 3 Monaten nachts zwischen 3 und 5 wach bist und kommst nicht mehr in den Schlaf, dann sprechen wir davon, dass da auf jeden Fall ein Schlafproblem herrscht. Und dann muss man sich das natürlich spezifischer anschauen. Dann gibt es Schlafstörungen, die sind durch das typische Schnarchen. Also gerne mal alle den Partner, die Partnerin zu Hause anhauen. Du, sag mal, wie ist denn die Nacht so mit mir? Weil das sind Sachen, also Schnarchen, Atemaussetzer, das sind die Schlafapnoen und die sollten immer abgeklärt werden. Also da mag ich jetzt auch keine Empfehlung geben, was man dabei tun kann, weil da muss man wirklich schauen, wo kommt es her? Gibt es andere Vorerkrankungen, die dazu führen, dass ich eben so ein Schnarchen habe, Atemaussetzer? Genau, und dann, was ich immer noch gerne mit anbringe, das ist ein Thema, was häufig auch Frauen betrifft, das Restless-Leg-Syndrom. Das ist ein Syndrom, wo man abends im Bett liegt und wie so ein Ameisenlaufen hat, so ein Kribbeln. Wenn man sich viel betätigt hat, man hat einen starken Leistungstag gehabt mit dem Sport zum Beispiel, hat man das auch abends, dass man so im Bett liegt und die Beine kommen nicht zur Ruhe. Das kann aber tatsächlich ein Syndrom sein, was auch unter Schlafstörungen abgelegt wird, weil man dadurch eben nicht in den Schlaf findet oder sogar auch wach wird. Da muss man immer schauen, das muss abgeklärt werden, ob auch eine andere Erkrankung vorliegt, zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, Polyneuropathien. Das sind Sachen, Nierenerkrankungen, die abgeklärt werden müssen. Und bei Frauen, wer sich da jetzt vielleicht angesprochen fühlt, gerne mal einfach den Eisen Status messen lassen. Also ein Eisenmangel kann auch dazu führen, dass man dieses Kribbeln und unangenehme Gefühl in den Beinen hat, was dann eben gar keine große Erkrankung mit sich zieht, sondern es ist einfach ein Mangel, Und den kann man in der Regel relativ gut auffüllen. Aber bitte nicht der Appell jetzt in die Apotheke rennen und sich Eisen holen. Also erstmal messen, gucken, habe ich da einen Mangel? Und wenn das der Fall ist, kann das eben diese Symptome auch einstellen. Genau. Und zu den Ein- und Durchschlafstörungen. Da ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man die sogenannte Schlafhygiene kennt. Also Schlafhygiene bedeutet Verhaltensweisen, die ich selber verändern kann, anpassen kann, damit mein Schlafverhalten besser wird. Und da kann ich gerne ein bisschen was weitergeben, was man eben relativ schnell umsetzen kann, ohne viel Aufwand. Zum Beispiel ist ein schönes Tool dabei, immer Routinen einzuführen. Also gerade wenn ich jetzt davon betroffen bin, dass ich abends vielleicht auch noch lange vorm PC sitze, was sowieso nicht das Beste ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann, ja, genau, das ist ja so ein Problem tatsächlich, dass man dann eben abends bis um 10, 11 vor dem Laptop sitzt, wenn nicht sogar noch später, also bis in die Nacht herein. So eine Nachtschicht ist ja nicht selten. Das, also kenne ich von mir persönlich natürlich auch, ich nehme mich da nicht raus, dass man sagt, oh, morgen ist ein wichtiger Termin, ich muss abliefern, also packe ich da noch alles rein, was ich an Energie habe. Ja, was führt dazu, dass ich dann am nächsten Tag aber tatsächlich nach 3-4 Stunden Schlaf eben nicht so fit bin und auf der Höhe. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Also was ganz wichtig ist, sind Routinen. Also dass ich mir abends einfach vornehme, eine halbe Stunde, bevor ich wirklich ins Bett gehe, dass ich da immer den gleichen Ablauf habe. Wir Menschen sind tatsächlich so gestrickt, wenn wir den gleichen Ablauf haben, gibt uns das Sicherheit, das gibt uns ein Wohlgefühl und so ist das tatsächlich auch für Schlafverhalten. Wenn wir 30 Minuten, 20 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen einfach sagen, okay, da läuft jetzt zum Beispiel im Inneren der Film ab, ich gehe ins Bad, ich mache meine Abendroutine im Bad, dann gehe ich ins Schlafzimmer, ich trinke vielleicht noch einen Lavendeltee, Kamillentee, was auch immer, das, was ich eben mag. Dann lege ich mich ins Bett, lese noch 2-3 Seiten Buch. Dann darf ich mich auch ins Bett legen und vielleicht noch mal den Tag Revue passieren lassen. Und dann sage ich aber, okay, in dem Moment, wo ich das Licht ausmache, ist jetzt Schlafenszeit. Und das sind so Sachen, die sollten ja einfach integriert werden. Die sollten abends immer nach diesem Schema ablaufen. Und das am Anfang ist das natürlich erstmal anstrengend. Warum soll ich denn was ändern? Und das bringt doch nichts. Ja, nach 2 Tagen bringt das auch noch nichts. Aber wenn ich das beibehalte und da ehrlich zu mir selbst bin und sage, ich brauche das einfach, damit ich dauerhaft performen kann, dann bringt sowas etwas.
Ja, empfiehlt es sich auch immer, zu einer ähnlichen Uhrzeit ins Bett zu gehen?
Ist für den Zyklus, für den Schlafzyklus deutlich besser, weil ich dann eben von meinem Tagesablauf, von der Energiekurve, also wir haben so eine Leistungskurve am Tag, auch immer das gleiche Level oder ein ähnliches Level abrufen kann. Wir sprechen da von 30 Minuten, die es vollkommen in Ordnung sind, mal abzuweichen. Aber wenn ich halt zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr ins Bett gehe, ist das besser als den einen Tag um 10, den anderen Tag um 3 nachts, weil dann mein ganzer Zyklus, mein Tagesablauf verschiebt sich ja auch. Also in der Regel, wenn ich dann morgens aufstehe, bin ich müde, dann habe ich eben mittags ein Tief, so, und dann bin ich abends ja, sage ich mal, um 7 schon wieder müde. Und in dem Moment, wo ich einen kontinuierlichen Schlafrhythmus habe, bewirkt auch das, dass ich mehr Energie und Leistung abrufen kann.
Ja, ich hatte gestern ein witziges Telefonat mit einem Franchise-Geber. Ich sage jetzt nicht mit welchem, weil ich nicht weiß, ob er das so offen kommuniziert haben möchte. Und der hatte mir schon vor längerem mal gesagt, dass er für sich die Routine hat. Er geht jeden Abend um 21 Uhr ins Bett. Da habe ich schon gedacht, wow, krass. Es kam dabei raus, weil ich wollte mich eigentlich mit ihm abends zum Essen treffen. Und da musste man das Essen natürlich entsprechend früh planen, weil er ja schon um 21 Uhr im Bett sein wollte und immer diese Routine hat. Und ich habe ihn gestern zufällig, also eigentlich nur aus Spaß drauf angesprochen, ob das immer noch so bei ihm ist. Und dann hat er mir gesagt, nee, hätte er jetzt abgelegt, weil irgendwann hat ihn das selber so genervt, sobald er 8:55 im Bett war und nicht einschlafen konnte, hat bei ihm genau das Gegenteil eingesetzt. Er hat sich dann so unter Druck gesetzt und darüber geärgert, dass er 2 Stunden wach lag und eben nicht einschlafen konnte und dann für sich entschlossen hat, okay, jetzt sieht er das vielleicht mal ein bisschen lockerer.
Ja, also genau das ist ein Problem. Man darf sich nicht unter Druck setzen. Das ist immer ein Problem. Wenn ich ins Bett gehe und sage, ich muss jetzt schlafen, weil ich morgen früh raus muss, ist der größte Fehler. Also diesen Druck, den wir uns selbst auferlegen, der macht, dass wir noch wacher werden, weil das Stresslevel steigt, also Cortisol, das ist unser Stresshormon, kommen wir auch später nochmal zu dem Thema Stress. Und Cortisol, Melatonin ist ja unser Schlafhormon. Und Cortisol steht im Gegensatz zu Melatonin. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich innerlich unter Druck setze, steigt mein Stresspegel und ist dann im Prinzip von der Produktion für das Melatonin hinderlich. Und dementsprechend falle ich auch viel eher oder viel weniger schnell in den Schlaf. Also das ist genau ein Problem. Dieser Druck, dieser Stress innerlich bewirkt, dass wir noch schlechter einschlafen. Was da tatsächlich ganz gut ist, ist der Hinweis, wir haben einen sogenannten Schlafdruck. Und man sollte erst zu Bett gehen, wenn man auch wirklich ein Gefühl von Müdigkeit hat. Das kann man trainieren. Das kann man durch diese Routinen und einen ähnlichen Ablauf am Tag trainieren. Aber dieser Schlafdruck muss vorhanden sein. Also wenn ich um 9 Uhr ins Bett gehe und bin quiekfidel und hellwach, dann werde ich nicht einschlafen können. Das funktioniert nicht. In dem Moment, wo ich dann im Bett liege, kommt dieser Druck. Das heißt, wenn ich halt mal einen Tag habe, wo ich vielleicht einfach auch mir mittags eine Pause gegönnt habe, ich habe nicht so ein hohes Level gehabt an meinem Tag, dann kann ich auch abends mal deutlich später ins Bett gehen. Wir sprechen ja davon, dass das nicht die Regel sein sollte. Wenn ich einen Tag mal um 21 Uhr ins Bett gehe und den anderen Tag um 1 Uhr, ist das überhaupt kein Problem. Das ist wie wenn ich mich immer gesund ernähre und dann mal einen schönen Burger esse oder eine Pizza, dann werde ich davon nicht dick. Also es ist immer das Verhältnis, wie oft mache ich das und halte ich das in der Regel einfach ein, so ein Fenster. Wir können uns mal auf so ein Zeitfenster einigen. Wenn ich sage, ich gehe zwischen 10 und 11:30 ins Bett, dann ist das immer noch ein Rahmen, der überschaubar ist. Und das ist dann eben das, dass ich mich innerlich nicht unter Druck setze, weil wenn das dazu kommt, dann ist das Einschlafen gestört, ganz klar.
Ja, okay. Da hast du ja gerade von den Routinen gesprochen. Kann es auch eine Routine sein, dass man sagt, ich höre dann abends immer noch Podcast oder was weiß ich, Musik oder was auch immer. Natürlich diesen Podcast auf jeden Fall. Absolut. Das sollte eine absolute Routine haben. Das ist deine Empfehlung wahrscheinlich.
Genau.
Diesen Podcast zu hören jeden Abend zum Einschlafen. Nee, aber ist das gut oder?
Ja, also genau, bitte alle diesen Podcast hier hören, damit man nochmal ganz besänftigt mit den Schlafroutinen einschläft. Nein, also tatsächlich kann man das gerne machen. Also ob das jetzt ein Hörbuch ist, ob das ein Podcast ist, das ist vollkommen in Ordnung. Man kann auch einfach Musik machen, anmachen, dass man im Dunkeln schon diese Musik auch einfach im Hintergrund hat. Da sollte es vielleicht nicht die aufputschende Musik sein, dass ich im Bett liege und mit dem Kopf gar nicht mehr zur Ruhe komme, sondern was Gedämpftes, etwas, was mich einfach zur Ruhe bringt. Was tatsächlich auch nicht so gut sind so Kriminalpodcasts. Also du hast, glaube ich, selber gesagt, True Crime ist jetzt gar nicht so abwegig. Ne?
Ja, höre ich quasi jeden Abend.
Ja, genau. Das muss man dann abwägen, ob diese Inhalte dich in der Nacht beschäftigen. Da muss man einfach auch ehrlich zu sich selbst sein. Träumst du davon? Gibt es Phasen im Schlaf, wo du merkst, du bist halt gar nicht so richtig im Tiefschlaf drin, weil diese Themen dich wach halten? Dann sollte man vielleicht auf was anderes umschwenken. Aber es ist jetzt kein Verbot, dass man irgendeinen Inhalt nicht konsumieren darf. Tatsächlich hilft es aber, dass man etwas, es gibt ja viele Menschen, die das brauchen, die einfach Geräusche im Hintergrund brauchen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ beim Lernen. Wenn ich irgendwas in meinen Kopf reintrichtere, dann läuft irgendwas nebenbei. Ob Radio, ob Fernsehen, ob egal was. Ich brauche irgendwas, was im Hintergrund dudelt. Und so kann das beim Einschlafen genau sein. Also da jeder für sich individuell einfach mal ausprobieren. Und da, wo man am besten zurechtkommt, das ist gut. Ja,
ja, ich habe auch noch eine witzige Geschichte aus meinem Netzwerk, hat mir einer erzählt. Der hat eine Zeit lang immer zum Einschlafen Bibi Blocksberg gehört. Also derjenige ist noch ein bisschen älter als ich. Und irgendwann war ihm selbst das zu gruselig zum Einschlafen. Und ja, er ist irgendwie auf was anderes dann umgeschwungen, auf irgendwie Jerry Cotton, glaube ich.
Okay. Habe ich so noch nicht gehört. Also, was ich mir gut vorstellen kann, dass eben so Altbekannte, also Bibi Blocksberg, das ist ja was ich mit der Kindheit verbinde, was auch so eine Sicherheit einfach, Elternhaus, Familie. Ja. Das kann gut sein, weil sowas, alles, was uns ein Wohlgefühl gibt, lässt uns eben zur Ruhe kommen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, aber dass die Inhalte dann schon zu gruselig sind, ist schon ein bisschen lustig.
Ja, Bibi Blocksberg ist schon gruselig.
Ja.
Ich kenne es ja durch meine Tochter jetzt.
Ja, okay.
Ich kenne es tatsächlich überhaupt nicht aus meiner Kindheit, aber jetzt kenne ich gefühlt jede Folge mittlerweile.
Okay, ja, da sind wir bei Benjamin Blümchen und Co. Also
Da sind wir noch nicht. Benjamin Blümchen kenne ich sogar aus meiner Kindheit.
Ja, okay, also Bibi Blocksberg ist bei uns noch nicht angekommen. Ich habe ja einen Sohn, ja. Das ist gerade noch nicht so Thema. Sind dann eher so diese Auto- und Tiergeschichten, aber alles, was Mädchenkram ist, ist noch nicht so eingekehrt.
Nee, kommt vielleicht noch.
Vielleicht.
bei mir ist aber tatsächlich dann nicht das Problem jetzt, dass ich dann davon schlecht träume oder so. Ich habe dann das Problem, dann interessiert mich das auf einmal, dann will ich das zu Ende hören.
Ja, also da dann tatsächlich, da sollte dann wie so ein Timer rein. Also, dass man sich sagt, okay, bis zu dem Zeitpunkt, das muss jetzt auch nicht 10 Minuten sein. Das ist auch okay, wenn das dann eine halbe Stunde ist, dass man sagt, man hat dann eben immer noch dieses Fenster, wenn wir jetzt wie eben von 10 bis um 11:30 sprechen. Wenn du um 11 ins Bett gehst, dass du sagst, okay, spätestens um 11:30 geht die Dudelkiste da aus und ich versuche einzuschlafen. Weil das ist dann das Problem. Dann sind das noch 5 Minuten, noch 10 Minuten und dann gibt es manchmal die Phase, dieses typische, das kennen wir alle, nach müde kommt blöd. In dem Moment, wo wir so diesen Punkt überwunden haben, ist das auch im Bett so. Also jeder, der so auf dem Sofa richtig, richtig müde durchhängt, kennt das. Man geht dann vielleicht noch hoch, putzt die Zähne, das helle Licht leuchtet nochmal im Bad. So, und dann lege ich mich ins Bett und bin hellwach. Und das kann auch passieren, wenn du über diesen Punkt hinausgehst, dass du halt von den Gedanken, du folgst denen und du kommst von diesem Schlafdruck weg und dann ist auf einmal Klick und schlafen ist halt ade. Ja, also von daher Timer stellen oder gewisse Zeiten dann einhalten, dass man sagt, ja, richtig geil gerade, ich will dem folgen, ich habe Bock, das bis zum Ende zu hören, ich bin interessiert daran, was passiert, aber dann für sich selbst einfach diese Deadline stellen, okay, 11:30, egal was da kommt, werde ich die Augen zumachen.
Okay, gut, haben wir Thema Routine?
Mhm, genau. Weitere Themen, die wir im Prinzip ja auch schon ganz kurz bei dem Treffen mit Basti angesprochen haben. Da bin ich jetzt so ein bisschen die Buhfrau. Alkohol, Essen am Abend. Ja, genau.
Also, hast du nicht gesagt, noch was trinken, bevor
man
schlafen geht?
Ja, genau. Was trinken gehen, bevor man schlafen geht. Den Lavendeltee vielleicht noch anreichern mit etwas Hochprozentigerem. Nein, also tatsächlich, Alkohol ist so ein Thema, wenn wir von dem Thema Schlaf sprechen. Alkohol ist erstmal natürlich so ein Garant dafür, dass ich müde werde. Jeder kennt das, wenn ich ein bisschen Alkohol konsumiert habe, auch das Gläschen Wein abends auf dem Sofa, was auch immer. Man hat so auch wieder dieses Wohlgefühl, was Geselliges, dadurch komme ich zur Ruhe, ich komme weg von meinem Stresslevel. So, und das ist erstmal auch okay, ja. Man schläft dann auch besser ein. Das Problem ist aber, dass durch den Alkohol diese Prozesse, die in der Nacht ablaufen, also wir sprechen in der Nacht davon, dass die Organe runtergefahren werden, dass wir im Prinzip eine Reduktion haben auf unsere Herzleistung, unsere Atmung wird gesenkt, die Organe müssen halt nicht so doll arbeiten. Dadurch kann dann das Gehirn regenerieren, alles, was wir an normalen Prozessen haben, Immunsystem, Hormonsystem. Und wenn wir Alkohol konsumieren, dann sind eben die Organtätigkeiten hochgefahren, weil der Alkohol muss ja abgebaut werden. Und dementsprechend können die körpereigenen wichtigen Funktionen nicht heruntergedrosselt werden. Und wir wachen in der Regel mit einem höheren Alkoholkonsum, da sprechen wir jetzt nicht von dem Gläschen Bier oder einem Gläschen Wein, sondern da geht es darum, dass man doch schon mehr konsumiert hat. Und das ist dann eben das Problem, dass man in der Nacht wach wird und dass man dann auch in der Regel nicht so gut einschlafen kann, weil wir einfach diese Melatoninproduktion, das habe ich ja eben gesagt, hängt einmal auch mit dem Stresslevel zusammen, aber auch mit anderen Hormonen, die in der Nacht dann auch gedrosselt werden. Und wenn die ständig arbeiten, dann kann dieses Hormon Melatonin auch nicht gut arbeiten. Und das ist halt ein Problem. Ich kenne viele in meinem Umkreis, gerade Frauen auch, wenn die Alkohol getrunken haben, die sagen dann auch, da liege ich nachts im Bett, habe Herzrasen, da habe ich das Gefühl, mir geht's überhaupt nicht gut. Das sind tatsächlich Probleme, warum wir dann wach werden. Und dann sind wir halt morgens gerädert und dann kommt zu dem normalen Kader auch noch Schlafmangel dazu. Und das führt im Ganzen dazu, dass, also bei mir fängt das jetzt schon an, wenn ich mal so ein Wochenende mit meinen Mädels unterwegs war, wie jetzt zum Beispiel zu meinem Junggesellen, einen Abschied. Da stehe ich dann am nächsten Morgen auf und bereue, was ich da getan habe, weil ich mir denke, ja verdammt, also einmal Alkohol, nicht gut geschlafen und dann am nächsten Morgen ist der Kopf so groß. Also von daher, das ist gerade, wenn wir davon sprechen, dass man eben in Startups, Gründerbereichen ja wirklich jeden Tag aufs Neue Gas geben muss. Da kann man sich ja nicht die Pause gönnen, dass man sagt, naja, dann legen halt mal 2-3 Tage da und ich gönne mir mal die Pause. Das kann man ja in der Regel nicht so umsetzen. Und da muss man halt einfach schauen, ist das halt so ein bisschen Mittel zum Zweck? Weil dann kommt ja der Punkt, dass ich das brauche, damit ich abends einschlafe, weil ich das Gefühl habe, ich kann anders nicht abschalten. Ja, und dann sind wir in so einem Teufelskreis drin. Das wiederholt sich, das wiederholt sich, das wird stärker. Und da muss man einfach aufpassen. Genau, ja.
Ja, nochmal ein Buh. Nein, kenne ich selber. Also wenn ich Alkohol getrunken habe, ist Schlaf eigentlich auch immer zu kurz.
Genau.
Einschlafen geht meistens noch tatsächlich, aber genau, was du beschrieben hast, früh aufwachen, nicht mehr einschlafen können und vom Kater und schlecht fühlen, davon mal abgesehen. Aber das ist ja oftmals auch so echt so ein Startup-Problem, weil es hängt ja oft so zusammen. Es gibt ja auch dieses Work Hard, Play Hard Mentalität bei so Startups, dass ne, wenn man hart gearbeitet hat, kann man sich auch dadurch belohnen, dass man dann auch hart feiern geht, aber rächt sich dann meistens genau in dem, was du gerade beschrieben hast.
Genau, also deswegen sage ich, es ist immer so dieses Buh-Thema, also es ist kein Verbot. Es ist auch da wieder, das Maß macht halt das Gute oder das Schlechte aus. Und ja, dementsprechend, ich möchte es nicht verbieten, aber ich kann halt nur ans Herz legen, dass Alkohol ein ganz, ganz großes Thema ist, wenn wir davon sprechen, dass jemand vielleicht sogar auch schon Schlafprobleme hat. Dann hilft das, wie gesagt, vielleicht beim Einschlafen, aber alles andere wird halt einfach schlechter dadurch. Und da ist vielleicht einfach mal gut, dass man so ein bisschen sensibilisiert, was denn der Alkohol auch in der Nacht überhaupt macht und warum es, wenn wir von dem Thema Schlaf reden, eben nicht sein sollte.
Ja, ja.
Was nicht heißt, dass man es nicht machen darf. Also.
Ja, also auch aus anderen Gründen ist natürlich Alkohol jetzt nicht gerade förderlich. Wie ist es mit Sport machen vorm Schlafen gehen? Ich meine tatsächlich Sport machen vorm Schlafen gehen.
Genau, also auch ein großes Thema. Moderate Sportarten sind immer gut. Man sagt so 2-3 Stunden vorm zu Bett gehen. Also wenn ich jetzt um 10 ins Bett gehe, sollte ich nicht um 9:30 noch 10 Kilometer gelaufen sein. Weil das einfach, auch da haben wir, also Sport bewirkt ja, dass auch da gewisse Stresshormone im Körper ausgeschüttet werden. Das sind positive Hormone, das ist was Gutes. Aber die fördern eben, dass wir auch in so einem Wachzustand sind. Und diese Schlafdruckgeschichte, was ich eben angesprochen habe, die kommt dann eben deutlich später. An sich moderater Sport, der eben, ich sag mal, zwischen 18 und 20 Uhr stattfindet, wunderbar, weil wir dadurch eben dann auch etwas erschöpft sind. Wir haben diesen Müdigkeits- und Schlafdruck, der erhöht wird. Was immer empfohlen wird, in Kombination mit dem Sonnenlicht, ist dieses typische Morgenstund hat Gold im Mund. Also, dass man in den Morgenstunden Bewegung integriert. Da sprechen wir nicht davon, dass man jeden Morgen 10 Kilometer laufen soll, sondern dass man vielleicht die Brötchen nicht mit dem Auto holt, sondern dass man vielleicht zu Fuß mal rausgeht. Oder dass man den Weg zur Arbeit vielleicht das Auto mal einen halben Meter weiter hinten abstellt und sagt, ich laufe jetzt mal 500 Meter, damit ich erstens schon mal ein bisschen Sauerstoff getankt habe, weil in unserer Gesellschaft heute, wir sitzen viel drin, wir sitzen viel vor den PCs, gerade auch wieder Startups, Gründergeschichte. Wo verbringe ich meine Zeit? Da, wo man eben in Räumen an dem arbeitet, was man voranbringen möchte und nicht draußen in der Natur. Von daher ist das schon ein Benefit. Und was immer ein Riesenthema ist, ist eben das Sonnenlicht, weil Sonnenlicht produziert in unserem Körper, dass wir, also Tageslicht an sich, Sonnenlicht noch besser, weil wir dann auch Vitamin D aufnehmen, was allgemein auch gut ist für unser Wohlbefinden und körperliche Fitness. Aber das Tageslicht an sich generiert ein Enzym, was im Körper, also das ist das L-Tryptophan, nennt sich das, und das generiert wiederum Serotonin. Das haben bestimmt viele schon mal gehört, dass so das Hormon, was wir haben im Wachzustand. Wir können aber Melatonin, das Schlafhormon, nur dann produzieren, wenn wir ausreichend Serotonin im Körper haben. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag über wenig Tageslicht aufnehme, dann ist meine Produktion von diesem Schlafhormon am Abend deutlich geringer. Das heißt, ich kann schon am Tag dafür sorgen, dass ich am Abend deutlich besser schlafe. Von daher Bewegung immer gut, absolut moderat, nicht zu intensiv am Abend. Und wenn es möglich ist, sogar in den Morgenstunden, also wie gesagt, die ersten Routinen vielleicht verbinden mit ein bisschen Bewegung an der frischen Luft und mit Tageslicht. Genau.
Okay. Hast du noch weitere Tipps, die man beherzigen sollte?
Ja, also was natürlich immer noch, wenn wir jetzt einmal auf Schlafhygiene eingehen, ist eben der Tagesablauf. Also wie organisiere ich mich am Tag? Dazu gehört natürlich dann auch so ein Zeit- und Stressmanagement. Also Stress erzeugen wir uns ja häufig selbst, indem wir eben sagen, ja, ich muss noch, ich mache das, ich mache jenes. Dieses typische Multitasking, was wir heute machen. Ich fange eine Sache an, dann fange ich da noch was an und ach, ich schaffe das schon alles zeitgleich. Das sind solche Dinge, dass man sich bewusst mal wieder Zeit nimmt, weil wir heute immer in dem von gestern schwenken und von dem, was morgen ist. Oder ich habe eine To-Do-Liste, die 20 Punkte hat und ich denke mir, ja, schaffe ich heute alles, schaffe ich heute alles. Und dann liege ich eben abends im Bett und sage, ach verdammt, ich habe nur 5 Punkte geschafft. Also macht das ja Stress mit mir. Dass man da auch einen achtsameren Umgang mit sich selbst hat, auch mal eine Pause einschiebt, also tatsächlich auch mal reflektiert, was beschäftigt mich denn gerade? Was setzt mich denn hier unter Druck? Welche Sorgen plagen mich? Und da auch immer wieder dieses Typische, das kriegt man auch immer zu hören, hängt aber auch damit zusammen, dass ich aus dem Kopf kriege, Journaling. Also aufschreiben, was mich bedrückt und einfach mal raus aus dem Kopf die Gedanken schriftlich verfassen und in dem Moment, wo sie auf einem Papier stehen, auch nicht digital, sondern wirklich mal einen Stift in die Hand nehmen, das verbindet auch wieder so ein bisschen Körper und Geist, weil auch das geht flöten, dadurch, dass wir eben nur vor dieser Klimmerkiste sitzen und ja, einfach keinen Bezug mehr zu unserem Körper herstellen, macht das schon sehr viel aus. Also achtsame Momente einbauen, mal 5 Minuten Pause nehmen, mal tief durchatmen und sagen, okay, mal stopp gerade. Welche von diesen Punkten muss ich wirklich abarbeiten und was kann ich vielleicht mal hinten anschieben und ich achte mal auf mich jetzt gerade im Moment. Also das ist wirklich das A und O. Und wie gesagt, einfach mal Punkte aufschreiben, welche Sorgen, Ängste, Probleme plagen mich gerade, auch Kommunikationsprobleme. Habe ich gerade vielleicht im Team ein Problem? Mal aufschreiben und mal reflektieren, pro, contra. Ist es wirklich ein Problem? Hat es mit mir zu tun? Da ansetzen und dieses Stresslevel runterfahren, indem ich mir achtsame Momente schenke und sage, jetzt höre ich mal auf mich und ich gucke mal gerade, wie es mir geht. Genau. Und dann ein Punkt noch, den ich auch immer wichtig finde, gerade auch mit Homeoffice, zu Hause arbeiten, Familie noch dabei. Da sind ja auch in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren die Grenzen verschwommen. Also wo arbeite ich? Arbeite ich an einem festen Platz, wo ich die Tür zumachen kann und ich lasse das Ganze mal hinter mir? Oder ist zum Beispiel mein Arbeitsplatz kombiniert mit meinem Schlafraum? Worst case. Weil in dem Moment, wo ich abends im Bett liege und kann halt jederzeit aufstehen, ich kann, oh verdammt, da noch ein Gedanke und klappt nur den Laptop auf, der vielleicht in Reichweite sogar vor meinem Bett steht, nicht gut. Also da auf die Schlafumgebung ein bisschen achten, da sagt man das zum Beispiel Chaos. Also wenn mein Schlafzimmer aussieht wie Kraut und Rüben und ich da wirklich das größte Chaos habe, dann nimmt mein Unterbewusstsein das wahr. Und in dem Moment, wo Chaos um mich herum herrscht, ist auch in der Regel Chaos in meinem Kopf irgendwo unterbewusst vorhanden. Also aufräumen, vielleicht nur die wichtigsten Dinge im Schlafraum, dann natürlich abends abdunkeln, ist immer noch so ein Thema. Also wirklich Dunkelheit, denn Dunkelheit fördert, dass wir die Melatoninproduktion anregen. Dann gerne auch gedeckte Farben. Also man sollte vielleicht nicht in dem kribbelbunten Schlafraum liegen. Die bunten Vorhänge, die kribbelbunte Bettdecke, auch das ist etwas. Das ist natürlich sehr individuell. Aber alles, was gedeckt ist, was eher Unifarben ist, wo wir zur Ruhe kommen, kann helfen. Dann Pflanzen, gerade wenn ich vielleicht auch in Richtung Schlafapnoe, also diese Atmungsgeschichten habe während des Schlafens, können gewissen Pflanzen helfen, da die eben einen besseren Sauerstoffgehalt in der Luft fördern. Das ist immer gut, wenn wir von Lüften sprechen, wer gerne mit offenem Fenster schläft. Im Sommer kein Problem. Man hat so eine gewisse Schlaftemperatur. Also man sagt so 17 bis 18 Grad sind immer eine gute Temperatur zum Schlafen. Wenn man die im Winter unterschreitet, also man schläft im Winter mit einem geöffneten Fenster, dann kann das eben dazu führen, dass die Schlaftemperatur sehr weit runter sinkt und der Körper hochfahren muss, damit die Körpertemperatur gehalten wird. Also wer im Winter gerne mit offenem Fenster schläft, dann vielleicht eher gekippt und das Rollo aber unten, dass nicht so eine starke Abkühlung in der Luft herrscht. Das ist noch ein Punkt. Und dann eben Lichtquellen. Also man sollte jetzt abends vielleicht nicht den Neonstrahler über sich anschalten. sondern eine schöne Lichtquelle, irgendwas, was ein gemütliches, warmes Licht erzeugt. Genau. Das sind so die Faktoren, die man beachten sollte. Was immer noch, da kann ich aber noch nicht tief genug drauf eingehen, sind Matratzen, Kissen, Decken. Das ist heute jetzt auch ein Thema, wo der Markt sich total erweitert, wo ganz, ganz viel gearbeitet wird, dass man eben sehr individuell auch die Schlafqualität verbessern kann. Da würde ich jetzt aber ungern näher drauf eingehen, weil das einfach nicht mein Fachbereich ist. Da leite ich auch weiter und sage, da muss wirklich an die Experten gegangen werden.
An wen leitet man da? Also wer ist dann Experte?
Schlafhäuser, also Bettenhäuser, okay. Die halt tatsächlich Matratzen führen. Okay. Genau. Da sollte man dann aber tatsächlich irgendwo hingehen, wo man dann auch wirklich beraten wird. Also dass man dann eine Adresse hat, wo man einen direkten Berater hat, wo auch geschaut wird, hat man vielleicht gesundheitliche Probleme, körperliche Probleme, liegen Erkrankungen vor, dass man einfach schaut, dann am Ende auch, wie ist die Ergonomie des Liegens, genau. Aber wenn man da in Bettenhäuser geht, und da haben wir in Kassel jetzt zum Beispiel ja auch das ein oder andere, wo man wirklich gut hingehen kann, dann wird man da gut beraten, genau.
Okay, du hast es gerade schon angesprochen, dass sich in letzter Zeit ja viel verändert hat. Hast du eine Meinung, was Homeoffice angeht? Ob das jetzt gut, schlecht ist oder ist es extrem individuell? Jetzt bezogen auch wieder auf Schlaf und so weiter und Stress, keine Ahnung.
Also das Schlafverhalten hat sich verschlechtert durch Corona, definitiv. Ja. Also diese Schlafstörungen sind hochgegangen. Das hat natürlich sehr, sehr viele Faktoren. Also ich meine, also ich bin Mama, ich weiß, was das bedeutet hat, im Prinzip zu Hause zu arbeiten, zu Hause das Kind zu betreuen, der ganze Geräuschlevel, die ganze Umgebung war ja viel, viel anstrengender als das, was ich vielleicht an meinem ruhigen Arbeitsplatz im Büro habe. Dazu kommt, dass ich eben diese Grenzen, was ich gesagt habe, zwischen räumlicher Distanz zu dem, wo ich arbeite und zu dem, wo ich lebe, die sind verschwommen. Das heißt, ich nehme die Sorgen der Arbeit ja nicht auf dem Weg mit nach Hause und kann die vielleicht schon verarbeiten, sondern ich klappe hier den Laptop zu und im Nebenraum sitzt mein Kind. Das heißt, in dieser kurzen Phase habe ich nicht die Möglichkeit abzuschalten. Und dann vermischen sich diese Grenzen einfach. Das sind Themen, dann natürlich auch fehlende Kommunikation. Ganz viel hängt ja damit zusammen, wie ich zwischenmenschlich auch einen Vibe habe zu meinen Kollegen an meiner Arbeitsstelle. Und das habe ich natürlich im Homeoffice auch nicht. Gewisse Dinge können nicht angesprochen werden. Die gehen halt in so einer Konferenz, wenn ich so Meeting-Hopping habe, dass ich jede Stunde in ein anderes Meeting hoppe, dann habe ich im Prinzip nicht mehr die Möglichkeit, mal kurz zu besprechen, wie geht's dir denn eigentlich? Sag mal, was ist denn los bei dir zu Hause? Also auch dieser Smalltalk, dieses Kaffeekränzchen, 5 Minütchen in der Kaffeeküche, das ist wichtig und das geht uns zu Hause verloren. Und das ist auf der einen Seite, sagt man ja, man ist zu Hause produktiver, ja, aber man hat eben nicht mehr diese achtsamen Momente und das kann eben das nette Gespräch mit einem Kollegen sein, wo man mal lacht, wo man mal weggeht von dem Thema Arbeit, sondern man unterhält sich mal über, ach, hier hast du schon gesehen, oder ich habe ein neues Auto oder auch mein Kind heute Nacht, keine Ahnung was, hat eine Bindehautentzündung und ist zu Hause, mein Mann muss zu Hause bleiben, meine Frau muss zu Hause, also diese Themen, die halt nichts mit Arbeit zu tun haben, sondern privater Natur sind, das geht alles verloren und das macht, dass wir eben nicht so ausgeglichen sind. Uns geht halt vieles verloren und das macht beim Schlafverhalten total viel. Und also die Statistiken und die Studien zeigen ganz klar, dass in den letzten 2 Jahren die Schlafstörungen zugenommen haben und mittlerweile ist es auch so, also ich bin ja Therapeutin von meinem Hauptberuf her und da gibt es ja den Leistungskatalog, den man für Präventionsleistungen hat, den Paragraph 20. Übrigens da auch an alle Startups, Gründer, da wird man unterstützt von Seiten der Kassen, also nicht nur der Technikerkasse, sondern von allen. Und da ist mittlerweile das Thema Schlaf aufgenommen als Paragraph 20 Leistung. Okay. Also das gab es vorher nicht. Und es ist jetzt zu dem Thema Stress und Ressourcenförderung ist das aufgenommen und wird tatsächlich zu dem Thema Prävention, Schlaf praktiziert. Und das zeigt einfach, dass das in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, dass man jetzt präventiv arbeiten muss, dass diese Schlafstörung nicht dauerhaft zu einem großen Problem in der Bevölkerung wird. Denn das zieht, haben wir eben drüber gesprochen, ganz, ganz große Auswirkungen mit sich, wenn ich dauerhaften Schlafmangel habe.
Ja, das heißt jetzt aber, wenn jetzt jemand da betroffen von ist und versucht jetzt erstmal mit den Tipps, die du gerade gegeben hast, das selber in den Griff zu bekommen, ist, führt nicht so richtig für ihn zum Erfolg, dann kann er sich da Hilfe suchen. Man geht dann zum Therapeuten oder geht zu dir, nimmst du auch Privatpatienten oder?
Ja, genau. Also man hat mehrere Möglichkeiten. Erstmal kann man natürlich schauen, dass man mit gewissen Kleinigkeiten versucht, seinen Alltag umzustellen. Dass man ein bisschen mehr auf sich schaut, Ernährung, Bewegung und auch dieses Stress und Schlafmanagement an sich. Und dann kann man sich Hilfe holen. Also es gibt Schlafcoaches mittlerweile. Man kann das als Ausbildung richtig machen. Auch ich habe das gemacht. Und ja, ich betreue auch Privatpersonen, die eben zu dem Thema Schlaf Probleme mitbringen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Also mittlerweile kann man online schon sehr viel machen. Also es gibt Online-Kurse, die Paragraph 20 zertifiziert sind. Man kann da im Internet schauen. Viele Krankenkassen haben auch eigene Anbieter, wo sie empfehlen, wo man halt so einen Kurs machen kann. Dann ist das immer so, dass man eben über 8 Wochen, 10 Wochen, einmal in der Woche ein Kursmodul hat, was man aber dann auch in der Regel relativ eigenständig anwenden kann, also so, wie es halt gerade passt von der Zeit. Und dann werden diese Kosten, wenn man das absolviert hat, bekommt man ein Zertifikat und diese Kosten kann man dann von der Krankenkasse erstatten lassen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie hoch die Kosten sind. In der Regel sind das 75-80%, die die Kassen übernehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es die andere Möglichkeit, wo ich ja sehr viel unterwegs bin, in dem betrieblichen Kontext. Das heißt, Betriebe, Unternehmen haben die Möglichkeit, Gesundheitsförderung im Unternehmen anzubieten. Und auch das wird von den Krankenkassen unterstützt bis zu einem bestimmten Teil. Also bis ein Budget gibt es dann auch und dann wird besprochen, was eben gerade sinnvoll ist. Und da gibt es dann Leistungen, das kann von Vorträgen, wie wir jetzt gerade auch Informationen so ein bisschen streuen, dass man einfach erstmal so Impulsvorträge, Keynotes hat, dass man zu diesem Thema Schlaf sensibilisiert wird. Dann geht es weiter bis hin zu Workshops und dann eben auch die Individualbetreuung. Wenn ich dann, oder es kann auf der einen Seite sein, dass ich merke, da hat jemand wirklich Probleme. Der braucht vielleicht schon Hilfe, um aus diesem Zyklus, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Es gibt aber auch Menschen, die auf mich zukommen und sagen, du, ich weiß, ich habe da echt ein Problem und ich muss daran arbeiten, weil ich jetzt schon merke, was das mit mir körperlich und psychisch einfach macht. Und das verschwimmt bei mir gerade noch so ein bisschen, weil ich eben auch am Anfang stehe und gerade selber schauen muss, wie geht da die Reise weiter, gerade auch wenn wir jetzt halt von dieser Vision sprechen, dass ich mit einem Geschäftspartner zusammengehe. Aber momentan ist halt wirklich dieses Thema Schlaf das, was ich hauptsächlich bediene. Und da kommen dann viele auch individuell auf mich zu. Und dann sieht die Betreuung in der Regel so aus, dass ich erstmal, also wir gehen das durch. Es gibt so eine Anamnese, wie halt im Gesundheitsbereich immer, dass ich erstmal den Status quo aufnehme und dann schaue, okay, wo sind denn die Problemstellen? Dann gibt es medizinische Tests, also tatsächlich ganz spezifische Auswertungsbereiche, sei das jetzt Einschlaf-, Durchschlafstörung, Müdigkeit am Tag, ist jemand davon betroffen, dass er vielleicht auch so eine Tagesschläfrigkeit hat, bis hin zu der Gefahr, dass ich auch Sekundenschlaf habe. Hatte ich tatsächlich jetzt jemanden beim Autofahren eingeschlafen, ganz, ganz schwer einen Autounfall gehabt. Und das sind dann Auswirkungen, die dauerhaften Schlafmangel mit sich ziehen. Und da muss man dann natürlich tiefer schauen. Ich habe in der Schweiz einen Schlafforscher noch an der Hand, das ist der Albrecht Forster. Bei dem habe ich selber auch eine Fortbildung gemacht und mit dem bin ich auch in Kontakt. Also wenn ich da nähere Fragen habe, wo ich vielleicht auch gar nicht so tief drinstecke, wo ich sage, da hört jetzt meine Kompetenz vielleicht doch auf, habe ich da auch mittlerweile gute Personen, Experten an der Hand, wo ich dann einfach nochmal hinverweise, wo ich sage, das macht vielleicht Sinn, da nochmal das Gespräch zu suchen. Was jetzt auch entstehen soll, soll dann so ein Netzwerk sein in Kassel, wo ich dann eben sage, okay, wenn meine Kompetenz hier zu Ende ist, dass ich die Ärzte, Schlafforscher an der Hand habe, wo ich verweisen kann, du pass auf, wir sind hier an einem Punkt angekommen, da kommen wir über einen Coaching, über Verhaltensänderung nicht mehr weiter. Hier ist es jetzt wichtig, dass da tiefer geschaut wird. Und das wird jetzt in der Zukunft noch entstehen. Genau.
Ja, okay. Sehr spannend auf jeden Fall. Hattest du gesagt schon, ich glaube nicht, deswegen frage ich es einfach nochmal, was gilt so als gesunder Schlaf jetzt so von der Dauer her?
Mhm. Ja, also empfohlen wird von den Schlafforschern circa 7,5 Stunden. Genau. Da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Es gibt 3 Arten von Schläfern. Also es gibt den Kurzschläfer, der fühlt sich mit 6 Stunden vollkommen wohl. War ich vor der Geburt meines Sohnes zum Beispiel immer. Ich habe in der Regel 6 Stunden Schlaf gebraucht, höchstens mal 6,5 und mir ging's top. Ich war fit, ich habe mich gut gefühlt, ich war konzentrations- und aufmerksamkeitsfähig. Dann gibt es den Mittelschläfer, das ist der, der halt genau in dieser Spanne liegt, also so 7 bis 8 Stunden. Dann gibt es den Langschläfer, der dann tatsächlich zwischen 8 und 10 Stunden schläft, morgens aufsteht und sich bestens fühlt. Der braucht das dann auch, wenn der weniger Schlaf hat, dann ist der ausgelaugt, selbst wenn der eine gute Schlafqualität hat. Aber in der Regel sagt man, 7,5 Stunden Schlaf, ja, die Qualität macht es aus. Also wenn ich 7,5 Stunden schlecht schlafe und bin jede zweite Stunde wach für eine halbe Stunde, dann bringen mir auch 8 Stunden Schlaf nichts, sondern ich brauche eine gewisse Phase von Schlaf, die am Stück stattfindet. Und da sprechen wir von so 4 bis 5 Stunden. Denn unser Schlaf, der findet in Zyklen statt. Das sind immer so um die 90 Minuten. Das kennt man bei Kindern, gerade bei Neugeborenen. Die schlafen tatsächlich so 90 Minuten, dann werden die wach, haben Hunger, Durst. Dann schlafen die wieder, auch wieder so um die 90 Minuten. Und so ist es bei uns Erwachsenen später auch. Wir nehmen das nur nicht mehr so bewusst wahr. Und man hat in der ersten Schlafphase, also wenn wir jetzt mal von 10 sprechen, bis circa um 2, hast du die Tiefschlafphase. Und diese Tiefschlafphase ist eine Phase, wo halt ganz, ganz viel Regeneration stattfindet. Die benötigen wir. Und dann in der zweiten Schlafhälfte haben wir diesen sogenannten Traumschlaf. Jeder, der so eine Uhr hat und trackt, kennt das Wort REM. Man hat einmal den REM-Schlaf und den Non-REM-Schlaf. Und REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist der sogenannte Traumschlaf. Und den benötigen wir, damit eben sehr viel Gehirnleistung, also alles, was so verarbeitet werden muss, das muss auch in diesem Traumschlaf verarbeitet werden. Und dafür brauchen wir halt einmal Tiefschlaf für Körperliches, einmal den Traumschlaf, um geistig abzurufen. Und das, ich sage mal, das kann man sich vorstellen wie so eine Waschmaschine. Also man packt im Prinzip alle Informationen vom Tag, alle Fotos, Bilder, alles, was ich so innerlich in mir habe, in die Waschmaschine. Dann wird das alles einmal richtig durchgeschleudert. Und der Dreck, also das, was ich gar nicht brauche, das wird im Prinzip schon einmal weggespült. So, wenn die Waschmaschine einmal fertig ist, dann nehme ich die Wäsche und hänge die auf, sortiere quasi meine Informationen, meine Wäsche. So, dann trocknet die, dann lege ich die zusammen und dann packe ich die in den Schrank. Und dieses in den Schrank legen ist mein Langzeitgedächtnis. Das heißt, das liegt dann schön säuberlich in meinem Schrank und die Wäsche, die ich dann brauche, die Informationen, die ich jetzt abrufen muss, die nehme ich mir raus und habe sie parat. Und so kann man sich im Prinzip vorstellen, wie alles, was ich verarbeiten muss, in der Nacht einfach abgespült, gewaschen, sortiert und abgespeichert wird. Genau.
Okay. Noch eine Frage, und zwar, ich bin ein Riesenfan von, klar, Wecker stellen und diese nervige Schlummerfunktion an dem Wecker. Das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich keine Empfehlung, es zu nutzen, weil ich ertappe mich selber dabei, dass ich die dann irgendwie im Halbschlaf scheinbar noch betätige, teilweise, weiß ich nicht, 1 Stunde lang, 1,5 Stunden lang. Und ich glaube, die letzten 1,5 Stunden kann man dann auch schlaftechnisch vergessen, oder wenn man da alle, ich weiß gar nicht, kommt das alle 15 Minuten bei der Schlummerfunktion, keine Ahnung, aber.
Ja, ich glaube, alle 9 Minuten sind es.
Alle 9 Minuten,
also wenn,
okay.
Ich meine alle 9 Minuten. Ja, also tatsächlich ist es so, stell dir den Wecker lieber so, dass du aufstehen musst, weil dann hast du tatsächlich eine Stunde normalen, guten Schlaf hinten dran. In dem Moment, wo dein Wecker um 6 geht und du stehst trotzdem erst um 7:15 auf, ist genau das, was du sagst. Ja. Du wirst ja immer wieder rausgerissen. Und auch wenn du schon mittlerweile unbewusst diese Funktion ausstellen kannst, das ist kein Schlaf, wo du wirklich irgendwelche Prozesse anfeuerst. In dem Moment, wo du dir dann lieber um 7 den Wecker stellst und weißt, ich habe keine Chance. Wenn ich jetzt nicht aufstehe, komme ich zu spät zur Arbeit oder ich verpasse meinen Termin, meinen Zug etc., dann hast du einen gewissen Druck aufzustehen. Also das ist deutlich besser. Wenn ich am Wochenende die Möglichkeit habe, ich habe mir eigentlich einen Wecker gestellt und ich sage, boah, ich bin so müde, dann gönn dir das. Also dann stell dir den Wecker, mach ihn aus oder stell ihn dir nochmal 20 Minuten später. Aber diese Schlummerfunktion per se ist nicht sinnvoll.
Ja, gut. Also ich danke dir bis hierhin. War mega, mega interessant. Ich denke auch für viele, nennt man das Betroffene, wenn es einfach Betroffene, sehr, sehr wertvolle Informationen dabei. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien hier in dem Podcast. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Da geht es darum, dass ich jetzt einfach drei Begriffe, Halbsätze, Sätze um die Ohren haue und du einfach sagst, was dir spontan dazu einfällt. Kann lang, kann kurz sein. Einmal bist du jetzt selber selbstständig auch, erst seit Kurzem, aber trotzdem hast du vielleicht auch unter bestimmten Motivationen gemacht, dich selbstständig. Was verstehst du unter unternehmerischer Freiheit?
Zu entscheiden, wann ich wo wie arbeite, mit wem ich arbeite und mein Traum von erfolgreich sein einfach selbst auszuleben und zu gestalten. Also Gesundheitsdesign, ich möchte was designen, ich möchte was kreieren, aber auf meine Art und Weise und nicht, wie es mir von irgendjemandem vorgegeben wird.
Ja, sehr schön. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Jein. Also ich glaube, es ist mit Glück verbunden, welche Person man zum Teil kennenlernt. Aber an sich ist es Arbeit, viel Netzwerk. Ich sage immer, haben wir uns auch drüber unterhalten, rausgehen, Menschen treffen und dadurch ergeben sich Beziehungen, die dann dazu führen, dass man erfolgreich werden kann. Ich glaube aber nicht, dass es Glück an sich ist, sondern es ist einfach so eine Fügung von der richtigen Handlung zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Sehr schön. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest auf eine bestimmte Eigenschaft, was glaubst du, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen sollte?
Gute Frage. Kreativität finde ich sehr wichtig. Ich habe noch eine zweite.
Ja.
Und Beharrlichkeit.
Ja, sehr schön. Die letzte Kategorie nennt sich Props. Das ist auch die Kategorie, die ich immer vorbereite. Also da lasse ich Leute nie einfach irgendwie ins, sagen wir mal, offene Messer laufen. Und zwar geht es hier darum, dass du einmal ein Buch empfehlen kannst oder sollst und einen Liedtitel, der dich irgendwie besonders motiviert oder den du vielleicht auch zum Einschlafen hörst. Keine Ahnung, was deine Routine überhaupt zum Einschlafen ist. Wollen wir mit dem Buch anfangen?
Mhm. Ja, also was mich damals ziemlich geprägt hat, was ich sehr gut fand, war die Biografie von Florian Schwandner, dem Gründer von Runtastic. Der hat mich so ein bisschen von seiner Biografie an meine Heimat erinnert, an sein Leben, bevor er sehr erfolgreich wurde. Und die fand ich damals sehr inspirierend, weil ich davon mitgenommen habe, also ich glaube, jeder kennt heute Runtastic, was das für eine App ist, die ist ja mittlerweile verkauft, ist ein Riesending geworden. Und die war halt am Anfang überhaupt nicht so riesig und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis das wirklich zu einem Erfolg kam. Und die waren beharrlich, die waren super kreativ und die haben tatsächlich in dem Team, in dem die gearbeitet haben, auch richtig viel hinnehmen müssen. Also die mussten viel einstecken, die sind auch oftmals echt ins offene Messer gelaufen. Und das ist so eine Biografie, die mich da wirklich inspiriert hat. Ja, das kann noch die kleinste Idee sein, aber wenn man dranbleibt und sich diesem Traum wirklich mal stellt, dann kann das halt so was richtig Großem werden. Und das ist so ein Buch, da erinnere ich mich sehr, sehr gern dran.
Ja, genau. Sehr schöne Empfehlung auf jeden Fall.
Ja.
Und ein Elite-Titel?
Also was ich gerade tatsächlich im Auto hoch und runter höre, ist mir so eingefallen. Was du nicht tust, von Mark Forster.
Okay.
Also da geht es genau darum, dass man bereut das, was man nicht tut. Und das war auch so mein Denken. Ich bin eigentlich so typisch deutsch, sicherheitsliebend. Alles, was ich habe und feste Strukturen und Sicherheit finde ich gut. Aber da jetzt auszubrechen und zu sagen, hey, ich bin jetzt zwar gerade frisch Mama, ich habe aber so Bock darauf, mein eigenes Ding zu machen und einfach mal zu sagen, ja, wenn ich das jetzt nicht tue, dann bereue ich später mal. Und selbst wenn ich auf die Nase falle, kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich es eben nicht gemacht habe. Und das ist so ein Titel, den ich gerade tatsächlich sehr gerne höre, der so gute Laune in mir ausbreitet.
Ja, sehr schön. Das sollten vor allem alle mal hören, die an dem Punkt sind, den du gerade beschrieben hast. Es gibt ja ganz viele in Deutschland, die sagen, ja, man müsste eigentlich mal dieses und jenes tun und sich damit und damit selbstständig machen. Viele tun es ja dann einfach nicht. Und die sollten sich das wirklich mal zu Herzen nehmen und auch einfach probieren und auch ein mögliches, in Anführungsstrichen, Scheitern. Ich mag diesen Begriff Scheitern immer nie, aber in Kauf nehmen, weil ich, ähnlich wie du, das ja auch gerade gesagt hast, ich halte es für wichtiger, dass man es halt einfach probiert hat.
Ja.
Und selbst wenn es dann nicht geklappt hat, kann man immer sagen, hey, okay, ich hab's probiert.
Absolut. Also ich sage auch, was kann mir passieren? Also Scheitern, finde ich auch, gibt es nicht, weil ich lerne ja daraus. Also allein die Beziehungen, die Kontakte, die ich jetzt aufbaue, das ist alles ein Gewinn. Der ganze Erfahrungsschatz, dieses Durchleben, meine Belastungsgrenze, meine Belastbarkeit, ich lerne auch mich komplett neu kennen. Und da darf man sich, glaube ich, auch manchmal auf die Schulter klopfen, wenn es dann doch mal gepackt wurde, was man sich vorgenommen hat, und sagen, hey, jetzt bin ich an dem Punkt, das ist vielleicht noch nicht das große Ding, was ich mir vielleicht mal erhofft oder erträumt habe, aber ich bin ja noch ganz frisch und ich habe jede Möglichkeit, dahin zu kommen, wenn ich eben daran glaube. Und genau das, ich glaube, jeder darf da so ein bisschen, hört man, glaube ich, oft, aber einfach, man hat nicht mehr zu verlieren, als dass man es nicht probiert hat.
Absolut.
Ja.
Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir für das Gespräch. Und wir hören uns dann vielleicht mit deinem Geschäftspartner zusammen nochmal wieder.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Zuallererst hoffe ich natürlich nicht, dass du unter Schlafstörungen leidest, und solltest doch betroffen sein, dann bin ich mir sicher, dass du dir aus dem Real Talk mit Nadine jede Menge Tipps, Anregungen und Impulse herausziehen konntest. Ich möchte an dieser Stelle das Auto gar nicht länger in die Länge ziehen, denn zum einen bin ich müde und möchte schlafen gehen, möchte vorher aber noch ein wenig feiern, und wer jetzt nicht mindestens 50 Hip-Hop-Tracks aufzählen kann, der hat die letzten 50 Jahre wirklich verpennt, denn ich bin für heute draußen wie 50 Jahre Hip-Hop. Am 11.08.1973, so ist sich die Presse zumindest einig, wurde Hip-Hop in der Bronx erfunden. Also lasst uns das gebührend feiern. Ein kleiner Hörtipp dazu zur Überbrückung, auch bis nächsten Freitag, bis dann eine neue Folge von Unternehmer Jam Session erscheint. Hört euch nochmal die Folge 30 an, wie Rap meinen unternehmerischen Werdegang geprägt hat. Hört euch ganz, ganz, ganz viele Hip-Hop-Tracks an. Hier in diesem Podcast gibt es ja immer wieder Empfehlungen. Dann vergeht die Zeit ganz schnell, bis es wieder heißt, nächsten Freitag, Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat, und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de, oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.